Bruder Holger Steuer hat mich gebeten, den Text zu verlesen aus 1. Korinther 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir wollen bitte.
Ohne Englisch kommen wir heute nicht mehr aus. Das haben wir vor kurzem in dieser Gemeinde gemerkt, als wir zu einer After-Wedding-Party eingeladen worden sind. Das geht auch wichtig für den Osmanu, der heute da ist. Sei gegrüßt, mit dem müssen wir uns auch auf Englisch verständigen. Und das gilt auch, wenn man fliegt. Wenn man sich ins Flugzeug setzt, dann hat man nämlich ein ganz großes Schild vor sich am Vordersitz montiert. Fasten your seatbelt. Ich glaube, da steht sogar noch ein Please hinter, das habe ich mir jetzt verkniffen, die höfliche Form. Fasten your seatbelt, das heißt Sicherheitsgurt anlegen. Sicherheitsgurt anlegen, das ist wichtig. Beim Fliegen, beim Autofahren, Sicherheitsgurt anlegen. Wir haben das einmal beim Fliegen sehr deutlich erlebt, von daher Sigrid, danke, dass du in das Bild so schön Flugzeug auch mit drin hattest, das hat dich da auch dran erinnert, fasten your seatbelt. Wir sind auf unserer ersten Freizeit, die wir gemeinsam mit Maja und Daniel Muhl gemacht haben als Familie Steuer. Da sind wir gemeinsam nach Griechenland geflogen. Und Griechenland, das wisst ihr, ist ein Land, das verursacht Turbulenzen. Und das hatten wir also auch gleich auf unserer ersten Flugreise gemerkt. Wir waren in der Luft und ich habe ja gelesen, fasten your seatbelt, ich mache das immer ganz brav mit dem Anschnallen. Und wenn man dann eine Zeit lang fliegt, dann darf man sich auch wieder abschnallen. Und wir hatten dann muntere Bewegungen. Einige hatten sich abgeschnallt, um ein bisschen das Gespräch untereinander zu suchen. Und ich war noch angeschnallt und andere waren abgeschnallt, standen neben uns. Und mit einmal, ganz plötzlich, kamen total starke Turbulenzen. Die waren so stark, dass die uns begleitende Stewardess uns gesagt hat, dass sie in 30 Jahren Flugerfahrung, sowas noch nie erlebt hat. Also es war richtig heftig. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es kamen die totalen Turbulenzen und der Aaron, den hat es aus seinem Sitz in die Luft hochgedrückt. Mich nicht. Ich überlege noch bis heute, ob das an dem unterschiedlichen Gewicht liegt, was wir beide haben, oder schlicht daran, dass ich angeschnallt war. Und ich weiß noch, wie sich meine Frau auf den Aaron geworfen hat, damit er in seinem Sitz stabilisiert werden konnte. Fasten your seatbelt. Sicherheitsgurt anlegen, das ist wichtig, gerade wenn man in Turbulenzen hineinkommt. Ich denke auch an das Stichwort des Klimawandels, der Erderwärmung. Da haben wir mittlerweile ja auch in unseren Breitengraden manchmal sehr starke Turbulenzen, Stürme, Orkane, die jetzt auch in Deutschland anfangen. Und ich weiß, wie wir dann ab und zu eine Sturmwarnung kriegen und dann heißt es, Häuslebesitzer, rausgehen, lauft mal schön ums Haus und zurrt alles fest, macht alles sturmfest, damit euch in dem kommenden Sturm nichts um die Ohren fliegt. Auch hier festschnallen, sturmfest machen. Und nichts anderes als dieses Sturmfestmachen, Sicherheitsgurt anlegen, auf Turbulenzen einstellen, festmachen. Nichts anderes sagt der Apostel Petrus hier im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 13, wenn er schreibt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt Sicherheitsgurt anlegen. Nun, damals hatten sie noch keine Sicherheitsgurte, sondern damals bezog sich dieses umgürtet euch auf die Kleidung. Zur Zeit Jesu und der Apostel, da gab es noch keine Reißverschlüsse und auch noch keine Knöpfe. Da benutzte man noch einen Gurt, um die herunterhängende Kleidung am Körper zusammenzuhalten und hochzubinden. Und wer sich nicht gürtete, der konnte keine paar Schritte gehen, ohne über seine eigene Kleidung zu stolpern. Und Petrus schreibt diesen ersten Brief an die Christusgläubigen in Erwartung von Turbulenzen. Er schreibt sie an Christusgläubige, die einen geistigen Klimawandel durchmachen. Die merken, wie es jetzt in ihrem Umfeld, in ihrer Gesellschaft ihnen mit einmal entgegenschlägt, wie ihnen der Wind entgegen ist, verleumdet, immer mehr eingegrenzt, ausgegrenzt werden. Und sie stehen an der Schwelle einer großen Christenverfolgung, die dann unter Nero auch losgebrochen ist. Petrus schreibt an die Gemeinde, für die die Zeichen auf Sturm stehen. Und das wird eben zunehmend auch unsere Situation. Der geistige Klimawandel in unserer Gesellschaft ist unübersehbar. Und ich habe schon einige Male gedacht, dass der globale Klimawandel, den wir erleben, mir geradezu ein prophetisches Bild zu sein scheint für den geistigen Klimawandel, der sich parallel dazu vollzieht. Und in diese Situation hinein schreibt Petrus: umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Gesinnung ist ein uns heute fremdes Wort. Wir kennen das eigentlich nur negativ, so Gesinnungsschnüffelei oder ähnliches. Der Begriff Gesinnung hat überhaupt nichts Negatives. Der Begriff Gesinnung meint das Denken, Wollen und Wünschen eines Menschen. Gesinnung eines Menschen meint das Denken, Wollen und Wünschen eines Menschen. Seine gesamte Gedanken- und Gefühlswelt, die wird umfasst durch diesen Begriff Gesinnung, Gedanken, Gefühlswelt. Und so wie man damals sein langes Gewand zusammenbinden und hochbinden musste, damit es nicht umherflatterte, und man nicht über seine eigene Kleidung stolperte, so haben wir es eben auch im Bild übertragen. Dringend nötig, unser Denken, Wollen und Wünschen zusammenzubinden, zu sammeln, zu konzentrieren. Um unser Denken und unser Wollen nicht permanent umherflattern zu lassen, bis wir schließlich darüber stolpern. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung bedeutet also, sammelt euch, konzentriert euch auf das Wesentliche, tanzt nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Peilt euer Ziel an und lasst euch nicht durch jeden Impuls, rechts oder links, immer wieder davon ablenken. Denkt an Rotkäppchen. Der Weg ist klar und das Ziel ist klar. Der Korb soll zur Großmutter. Der Korb soll zur Großmutter. Weg ist klar, Ziel ist klar. Aber links und rechts vom Weg stehen so viele schöne Blümchen. Und Rotkäppchen hält's nicht auf ihrem Weg. Sie geht rein in die Wiesen, in die Blumen, immer weiter. Schritt um Schritt wird sie vom Weg abgezogen. Und am Ende lauert der böse Wolf. Das ist das Bild. Das ist unsere Situation. Wir verlieren uns in dem Vielerlei. So viel Angebote, so viel Informationen. Nicht nur im normalen, säkularen Bereich, wo wir erschlagen werden von Informationsfluten, wo sich die Dinge so schnell ändern, du immer wieder hinterher sein musst, um up to date zu sein. Auch im geistlichen Bereich. Eine Flut. Du kannst hier in Berlin in hunderte Gemeinden parallel gehen. Hier mal gucken, da mal gucken, hier mal ein bisschen was machen, da mal ein bisschen, hier mal was abzapfen. Alle Möglichkeiten. Hier mal, da mal, umherwandern. Das ist heute alles möglich. Ein Vielerlei. Wir verlieren uns in dem Vielerlei und finden nicht mehr zu dem eigentlichen Ziel unseres Lebens.
Wir wollen alles parallel mitnehmen und ja nicht so passen.
Ich kenne einen Menschen, der ist in meinen Augen schlicht ein Universalgenie. Der hat Begabungen auf allen Gebieten. Er ist intelligent und sieht gut aus. Er ist musikalisch und sportlich. Er hat was im Kopf und in den Oberarmen. Er kann reden und Autos reparieren. Der könnte alles machen, alles machen. Ich stand immer daneben und dachte, wow, bewundert, ja fast beneidet. Was für eine Palette an Gaben und Möglichkeiten. Ich habe dann im Laufe der Jahre gemerkt, das ist nicht nur Segen, das ist auch Fluch. Denn es ist unglaublich schwer, in dieser Palette dann den persönlichen Weg, die persönliche Berufung zu finden und sich nicht im Vielerlei der Möglichkeiten zu verlieren. In den vielen Möglichkeiten unseres Lebens, die Lenden unseres Denkens und Wollens zu umgürten, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. Wir können eben nicht alles parallel machen. Wir können nicht überall umherflattern. Manchmal führen die Gleise von zwei Zügen aus einem Bahnhof, die an ganz unterschiedliche, ja geradezu entgegengesetzte Zielorte wollen. Manchmal führen die Gleise von zwei Zügen eine ganze Zeit parallel. Da denkt man, ja, völlig wurscht, ob ich in dem Zug sitze oder in dem, alles parallel. Und dann, manchmal kommt sehr krass die Weichenstellung, manchmal auch nur ganz allmählich, dass dann die Züge in völlig unterschiedliche Richtungen weiterfahren. Und so ist es in unserem Leben auch oft. Da gibt es dann zwei Dinge, die wollen wir gleichzeitig. Und dann machen wir einen Riesenspagat, um beide Gleise befahren zu können. Aber die gehen immer weit auseinander und unser Spagat wird immer größer. Wir können nicht alles parallel machen, mitnehmen. Irgendwann kommt die entscheidende Weiche und da trennen sich eben die Wege. Und wer dann den großen Spagat versucht, den wird es irgendwann zerreißen. Entscheidungen müssen getroffen werden. Und in dem Wort Entscheidung steckt das Wort Scheidung. Eine Entscheidung ist immer eine Scheidung. Wer Ja zu einer Sache sagt, der sagt Nein zu einer anderen. Und dazu müssen wir uns durchringen, sonst zerflattert unser Leben und irgendwann werden wir stolpern. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld, dem Besitz. Und Mammon meint alles an materiellen Ausrichtungen unseres Lebens, Geld, Besitz, Karriere, das, was wir eben auch mitnehmen wollen. Und eine Entscheidung muss her. Nur in der Konzentration des Lebens auf ein großes Ziel liegt die Kraft, dieses Ziel auch zu erreichen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung bedeutet also, die Berufung des eigenen Lebens von Gott her zu erkennen und alles andere zurückzustellen, was dieser Berufung nicht dient. Und da sind wir bei der entscheidenden Frage. Was ist die Berufung deines Lebens? Was ist die Berufung deines Lebens? Mit Paulus, 1. Thessalonicher 1, die Verse 9 und 10, würde ich zunächst einmal ganz grundsätzlich sagen, ihr habt euch, schreibt Paulus, von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Da wird die Berufung unseres Lebens in drei Phasen, mit drei Verben beschrieben. Einmal von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, umgekehrt. Das ist ein Begriff, den kennen wir auch aus dem Militärischen. Kehrt Marsch. Da ging es bis jetzt so lang und jetzt geht es in eine andere Richtung. Kehrt Marsch. Das ist Buße, das ist Umkehr, umkehren. Aber das ist eben ein Kehrt Marsch. Das ist nicht nur ein Kehrt stehen, sondern ein Kehrt Marsch. Das heißt, jetzt kommt was Neues, neues Ziel, neue Aufgaben. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das heißt, jeder von uns braucht diese klare Grundentscheidung, die die Bibel als Umkehr, Bekehrung meint. Von den Götzenbildern, von all dem, was bisher die Götzen meines Lebens waren, was das wichtige Entscheidende meines Lebens war. Von denen weg. Ganz auf Gott. In diesen zwei Komponenten, ihm zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Diese beiden Komponenten, das sind die Grundlinien unserer Berufung. Ganz grundsätzlich, die hat jeder, der an Christus glaubt. Jeder lebt in dieser Grundlinie. Und wenn wir auf dieser Grundlinie leben, das Alte hinter uns lassen und nicht immer noch so halb drin sein, das Alte hinter uns lassen, die Götzen unseres Lebens hinter uns lassen, und dann sagen, ich möchte dir dienen, zur Verfügung stehen. Mach du durch mich, mit mir, was du willst. Bin bereit für dich. Und dann geht es nicht nur bis zum Punkt, soweit es mir noch Spaß macht. Und wenn es anstrengend wird, nein, danke. Nein, dir dienen. Du bist für mich ans Kreuz gegangen, dann werde ich für dich auch mal den Hintern hochkriegen und auch da mal noch mitmachen, wo es weh tut. Und dann geht es nicht nur darum, wo ich was davon habe. Gott dienen. Was hatte er davon, als er uns gedient hat, sich für uns hingegeben hat? Gott dienen, das ist die Grundlinie. Und wenn wir auf dieser Grundlinie leben, im Dienen und im Erwarten, im Wissen, das ist nicht das Letzte, im Erwarten seines Kommens, dann finden wir in der Bewegung unseres Lebens jetzt auch die ganz individuelle Berufung, die Gott für jeden Einzelnen von uns in unterschiedlicher Weise hat. Die Schwerpunkte sind da unterschiedlich. Aber wenn die Grundlinie stimmt und wenn wir auf dieser Grundlinie in Bewegung sind, dann führt Gott das so, dass wir auch die individuellen, ganz persönlichen Berufungen unseres Lebens finden. Aber immer nur in der Bewegung für ihn. Solange wir da sitzen und sagen, oh Herr, wozu bin ich berufen? Passiert nichts. Wir müssen erst mal auf der Grundlinie los sein und sagen, ja Herr, hast du mich, voll und ganz. Und dann in der Bewegung findet sich das Individuelle. Nur ein fahrendes Auto ist zu lenken. Aber wie immer jetzt die persönliche, individuelle Berufung unseres Lebens auch aussehen mag, sie wird immer in Übereinstimmung mit dieser Grundlinie stehen. Tut sie das nicht, führt sie in eine andere Richtung, dann dürfte es sich nicht um die geistliche Berufung unseres Lebens handeln, sondern um den Wunsch unseres eigenen Herzens. Und dann wird es Zeit, die Lenden unserer Gedanken- und Gefühlswelt wieder einmal in der Stille von Gott umgürten zu lassen. Da kann man sich mal ein paar Tage rausnehmen, für sich, überm Wort, im Gebet, da kann man auf eine Freizeit fahren, wie immer man das macht. Wir brauchen immer wieder diese Zeiten, wo wir uns aus diesem Status quo, dieser Betriebsamkeit, dem Ablauf mal rausnehmen. Und dann nicht rausnehmen, um gleich wieder irgendwas zu machen, sondern mal rausnehmen, um zu sagen, Herr, jetzt möchte ich mal wieder, dass all die Zipfel, die jetzt schon wieder in meiner Kleidung rausgerutscht sind, dass du die mal wieder reinstecken kannst. Und dass wir den Gurt mal wieder anziehen. Und dass mal wieder klar ist, worum geht es denn jetzt eigentlich? Das brauchen wir immer wieder. Denn wir verlieren immer wieder Kurs. Jeder von uns, wir fangen immer wieder an zu schlingern, in die Breite zu gehen, hier und da. Und dann brauchen wir von Gott. Das ist der Kurs, das ist der Weg, das ist die Berufung. Und das geschieht in der Stille. Und da müssen wir uns immer wieder mal vor Gott ins Gebet rausnehmen und ihn fragen, auf ihn hören, uns neu umgürten lassen. Und dabei steht im Hintergrund immer die Erwartung, Jesus kommt wieder. Und ich will bereit sein, wenn Jesus kommt. Ich denke da an die Geschichte vom Volk Israel, als es aus der Sklaverei in Ägypten ausgezogen ist. In dieser letzten großen Nacht vor dem Auszug Israels aus Ägypten spricht Gott zu seinem Volk, wie sie das Passahlamm essen sollen. Und da lesen wir in 2. Mose 12, Vers 11, esst es, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stab in eurer Hand und ihr sollt es essen in Eile. In gewisser Weise war dieses Passafest, also ein ganz großes, schönes Fest, das war in gewisser Weise Fast Food, Stehimbiss. Stellt euch das vor, ihr werdet eingeladen, vielleicht zu einer After-Wedding-Party, und dann sind alle angezogen, bleiben angezogen, haben was in der Hand, um gleich losstürmen zu können. Du sagst, setz dich. Nein, nicht setzen. Wir stehen alle. Das ist ja ungemütlich. Wir wollen noch ein bisschen Zeit haben miteinander. Nein, du musst gleich los. Das ist für uns, für unsere Feier nicht schön. Aber hier wird etwas deutlich davon, wie Gott sich das bei seinem Volk vorstellt. Eben nicht dieses Einrichten in der Gemütlichkeit unseres Lebens und naja, der Herr. Sondern diese innere Bereitschaft, wenn er kommt, wenn er sagt, jetzt geht's los, dann bereit zu sein. Jeden Moment kann Jesus uns zu sich rufen. Jeden Moment kann Jesus seine Gemeinde zu sich nehmen. Und dann sollen wir eben nicht erst anfangen, uns anzuziehen, im Bild gesprochen. Dann sollen wir nicht erst anfangen, uns von den Dingen dieser Welt und unseren eigenen Vorstellungen, denen wir jetzt Jahre und Jahrzehnte gelebt haben, uns jetzt von denen zu lösen. Er möchte uns gern vorher lösen, damit wir bereit sind, wenn er kommt und nicht in allem festhängen. Kommt. Umgürte die Lenden deiner Gedanken- und Gefühlswelt, damit du nicht über deine umherflatternde Kleidung stolperst, wenn dein Herr dich zu sich ruft. Steck dahinter. Also das Erste, was Petrus in den Turbulenzen unserer Flugreise, unseres Lebens als Gemeinde, das Erste, was Petrus uns hier mit auf den Weg gibt, ist, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Legt den Sicherheitsgurt an. Lasst euch nicht wegreißen von diesen Turbulenzen, die kommen. Das Zweite, was Petrus sagt, ist, seid nüchtern. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Gürtet die Lenden eurer Gesinnung, war das Erste. Jetzt kommt das Zweite. Seid nüchtern. Seid nüchtern, das zielt in dieselbe Richtung. Berauscht euch nicht, weder an den Dingen dieser Welt, noch an religiösen Rauschmitteln. Es gibt nicht nur den Alkohol- und Drogenrausch. Es gibt nicht nur den weltlichen Rausch. Es gibt auch den religiösen. Es gibt viel Unnüchternheit im Raum der Gemeinde. Es ist gut, Gott zu loben. Es ist gut, Gott ein neues Lied zu singen. 6-mal finden wir das in den Psalmen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Wir dürfen neue Lieder singen. Immer wieder. Jede Generation von Gläubigen hat ihre Lieder. Anbetung Gottes ist eine großartige und gottgewollte Sache. Aber Jesus sagt auch, wie diese Anbetung sein soll. In Johannes 4, 23 und 24, da sagt unser Herr, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden.
Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott will das, Gott sucht sie. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also Anbetung ist Gott gewollt. Aber die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Aber nicht alles, was sich Anbetung Gottes nennt, ist auch wirklich Anbetung Gottes in Geist und Wahrheit. Manchmal scheint mir den Ausführenden sicher oft unbewusst, der sogenannte Anbetungsteil, der heute weithin einen großen Raum in den Gottesdiensten der Gemeinde einnimmt, scheint mir dieser Anbetungsteil nur ein Mittel zum Zweck zu sein, um gruppendynamische Prozesse in Gang zu setzen. Da geht es dann gar nicht um die innere Anbetung in Geist und Wahrheit, sondern es geht um ein von außen kommendes Aufputschen der Gefühle. Es geht um das Erzeugen einer mitreißenden Atmosphäre und es geht dabei letztlich um die Manipulation von Menschen. Nicht der Heilige Geist bricht sich von innen her Bahn in die Anbetung Gottes und nimmt dabei die Seele mit, sondern eigentlich ist alles tot und durch Musik und Rhythmus wird der Mensch von außen künstlich in eine aufgepeitschte Stimmung versetzt und in der Gruppe eine entsprechende High-Atmosphäre erzeugt. Und da wird es gefährlich. Denselben Effekt könnte man auch durch das gemeinsame Singen von We Are the Champions erreichen. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Und wenn da noch Beleuchtungseffekte und Nebel Werfer eingesetzt werden, alles erlebt, dann könnte man wirklich meinen, man sei auf einer Party, nicht in einem Gottesdienst. Unter dem Motto feiert Jesus entwickelt sich dann eine Partymentalität unter Christen. So wie der Nichtchrist sich von Party zu Party hangelt, um sich anzutören, zu berauschen, so hangeln jetzt manche Christen von einem christlichen Event zum nächsten. Lassen sich durch fetzige Musik in Stimmung bringen und wiegen sich in einer Flut religiöser Gefühle fast wie in Trance hin und her. Und sind dann am Montag im Alltag bitter enttäuscht, dass von dieser Woge der Begeisterung für Jesus nichts bleibt. Und wie bei einem Drogenabhängigen, der den nächsten Schuss braucht, braucht man dann gleich wieder den nächsten Event und hangelt sich mühsam über die Zwischenzeit und taucht wieder ein in das Meer religiöser Begeisterung. Und mitten in diese Situation hinein spricht Petrus: Umgürtet die Lenden eurer Gedanken- und Gefühlswelt, seid nüchtern. Komm runter von der religiösen Autosuggestion, sei kein Jesus-Junkie, sondern ein Jesus-Nachfolger. Heute ist nicht die Zeit der großen Jesus-Partys. Heute geht es in erster Linie darum, Jesus nachzufolgen, das Kreuz aufzunehmen, ihm nachzufolgen und nicht zu feiern. Es geht um den Kreuzesweg, nicht um die Jesus-Party. Es geht um Heiligung, nicht um Hochgefühl. Und wer sich nicht ganz nüchtern am Kreuz Jesu festmacht, der wird von dem Sturm der Anfechtung weggeweht, wie die Spreu vom Wind weggeweht wird. Ich habe letzten Sonntag mit einer jungen Christin gesprochen, die seit einem Jahr gläubig ist an den Herrn Jesus und aus dem Islam heraus gläubig geworden ist. Und die sagte, na, das Erste, was ich jetzt wollte, war Gemeinschaft mit Christen. Das musste man ihr nicht sagen. Man musste nicht sagen, du musst ab jetzt aber auch in die Gemeinde zu den Versammlungen kommen. Das ist kein Muss. Das ist ein Ich will, ich brauche das. Die suchte Gemeinschaft, hat gesagt, das war so wichtig für sie und es gab ja so viel. Und dann ist sie durch charismatische Gemeinden gegangen und hat dann gesagt, da hat sie ganz schnell gemerkt, hier stimmt was nicht, hier ist ja Party. Aber es geht doch gar nicht um Party in der Nachfolge Jesu.
das hat sie gemerkt, mit ein paar Wochen gläubig sein. Fand ich großartig, fand ich toll. Sie sagt, sie sucht eine nüchterne Gemeinde, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht und verkündigt wird. Aus dem Islam heraus, kurzgläubig. Und hat schon eine innere Peilung, von der ich sage, Mann, die wünschte ich mir bei manchen, die länger bei sind. Großartig. Und dann fährt Petrus mit dem Dritten fort und hofft völlig auf die Gnade, die euch mitgebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist das Dritte. Hier wird noch einmal positiv formuliert, wie wir biblisch nüchtern sind, indem wir völlig hoffen auf die Gnade. Und um welche Gnade geht es Petrus hier? Um die, die uns mitgebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also der Schwerpunkt der Aussage liegt nicht allgemein auf dem Ausdruck Gnade. Wir wissen, dass wir die Gnade für alles brauchen. Für alles in unserem Leben brauchen wir die Gnade Gottes. Und hier geht es Petrus aber deutlich zu machen, dass es um eine Gnade geht, die uns erst mitgebracht wird, wenn Jesus kommt. Es geht Petrus also hier nicht allgemein um die Rechtfertigung allein aus Gnaden, sondern es geht Petrus um die Fokussierung unseres Denkens auf die Gnade, die unser Herr mitbringt, wenn er kommt. Darauf sollen wir ausgerichtet sein, darauf sollen wir hoffen. Und es gibt heute eine Theologie, die schon alles in diese Zeit und Welt hineinziehen will und die biblische Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht unseres Lebens aufzulösen versucht. Schon jetzt, noch nicht. Das ist die Spannung, das ist die Polarität, in der sich unser Leben abspielt. Und hier müssen wir in der Bibel ganz genau fragen, welche Dinge sagt unser Herr uns als Verheißung oder als Auftrag für das schon jetzt? Und welche Dinge als Verheißung oder als Auftrag sagt er für das später, noch nicht? Und hier sind eben die heilsgeschichtlichen Schlüssel im Lesen der Bibel so wichtig, zu verstehen, dass hier nicht alles eine Quark ist, nicht alles ein Eintopf, sondern dass die Offenbarung und das Wirken unseres Herrn sich heilsgeschichtlich dynamisch entfaltet und voranschreitet. Und dass die heilsgeschichtliche Offenbarung des Alten Testamentes nicht der des Neuen entspricht. Und dass wir selbst innerhalb des Neuen Testamentes noch einen Unterschied haben zwischen dem, was Jesus in den Evangelien offenbart und zeigt, und dem, was dann später weitergeht durch die Apostel und durch Paulus dann, wie er selber schreibt, aufs Vollmaß gebracht wird. Da gibt es heilsgeschichtliche Entfaltungen, Unterschiede, und die muss man wissen. Heilsgeschichtlich sind wir heute, im Bild gesprochen, noch auf dem Weg durch die Wüste in das verheißene Land. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht in dem verheißenen Land. Heute geht es noch den Weg durch die Wüste in das verheißene Land. Und das müssen wir uns klar machen. Darum spricht der Petrus in diesem Brief, das habe ich ja schon letztens erwähnt, immer wieder davon, ihr seid Fremdlinge, ihr seid ohne Bürgerrecht hier. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Verliert euch nicht in den Dingen hier, vergesst das nicht. Es geht auf die eigentliche Heimat zu, hier seid ihr nicht zu Hause. Das alles betont Petrus so sehr, weil er damit klar machen möchte, wir sind heute noch unterwegs. Wir sind noch nicht angekommen. Wir wandern noch durch die Wüste. Und Wüste steht für Hitze, Anfechtung, Schweiß und Kampf. Durst, Leben in Zelten, steinige Wege. Wir sind noch nicht zu Hause. Das verheißene Land mit Milch und Honig ist noch nicht erreicht. Und wer das nicht beachtet und die heilsgeschichtlichen Grundlinien dessen, was wir heute schon im Glauben haben dürfen und worauf wir noch warten müssen, wer das nicht auseinanderhält, der wird zum Schwärmer. Mir hat vor einigen Wochen ein Missionar geschrieben und mir so ein bisschen die Last seines Herzens mitgeteilt, dass er in einer großen, bekannten Missionsgesellschaft schon lange arbeitet. Und er sagt, es wird zunehmend schwerer für ihn, weil die überhaupt keinen Blick haben für die Heilsgeschichte Gottes. Weil die heute große Pläne machen für die Art und Weise, wie sie sich vorstellen, wie in den nächsten Jahren die Welt für Jesus erobert wird. Wir sollen missionieren. Wir sollen evangelistisch unterwegs sein. Keiner verstehe mich hier falsch. Jetzt kommt mir nicht und sagt, ja, das brauchen wir alles nicht, das macht Gott. Natürlich sollen wir das tun. Aber wir sollen es in der rechten Erwartung tun, in dem Wissen, heute werden sich nicht die Massen bekehren. Auch wenn es immer wieder Erweckungen gibt. Hier und da, die hatten wir in Europa, die sind zurzeit in der islamischen Welt. Wir freuen uns über das, was wir von Open Doors hören. Immer wieder zieht der Geist weiter und schenkt hier größere Erweckungen und da. Aber eine umfassende Welterweckung, die wird heute nicht kommen. Und wir haben auch keine biblische Verheißung dafür, dass heute jeder geheilt wird. Ich habe vor kurzem eine wundervolle Andacht von Spurgeon gelesen, einfach nur zu dem Vers: Siehe, den du lieb hast, der ist krank. Da bezieht er sich auf das Wort über Lazarus. Da kommen sie zu Jesus und sagen: Siehe, den du lieb hast, der ist krank. Und das zu begreifen, dass Krankheit ein Teil des Todeswesens ist, was sich heute als Folge der Sünde in unserer Welt auslebt. Wir werden alt, wir werden krank und im Regelfall, wenn der Herr nicht früher kommt, werden wir auch sterben. Und da sind wir als Christen nicht rausgenommen. Wir leben genau und haben Teil an all diesen Prozessen unserer gefallenen Welt. Und so wie wir sterben müssen, so werden wir auch krank. Und da kann niemand dastehen und sagen, oh Herr, warum passiert mir das? Wir haben Teil an der Krankheit dieser Welt. Und wer dann ansetzt und sagt, heute muss keiner krank sein, sondern der Herr heilt, die Krankheit liegt auf ihm. Wir haben einen Anspruch, eine Verheißung darauf, gesund gemacht zu werden, wenn wir nur richtig glauben. Der führt die Menschen in die Irre. Und er legt eine Last auf sie, dass sie nicht nur unter ihrer Krankheit leiden, sondern dann auch darunter, weil ich die Krankheit nur habe, glaube ich offensichtlich auch nicht richtig. Dann wird sogar noch der Trost zu Gott hinabgeschnitten. Das ist teuflisch. In der Krankheit noch den Trost zu Gott hinabzuschneiden, mit dem Satz, na, dann glaubst du nicht richtig, sonst wärst du gesund. Nein. Es gibt für jetzt und hier keine biblische Verheißung dafür, dass heute jeder geheilt wird. Wir lesen in Römer 8, Vers 23, nicht allein aber die gefallene Schöpfung, sondern auch wir selbst, wie wir die Erstlinge des Geistes haben, die Gemeinde heute, Paulus und alle, die in der Gemeinde an Jesus glauben. Auch wir, die wir die Erstlinge des Geistes haben, wir seufzen in uns selbst. Da ist nichts mit Halleluja-Christentum. Wir seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und je älter man wird, merkt man, jawohl, das stimmt. Das stimmt einfach. Wir leben da noch drin. Wir warten. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Die haben wir heute noch nicht. Und deshalb können wir Heilung des Leibes auch nicht generell im Glauben einfordern. Wir dürfen sie erbitten. Und wo sie uns geschenkt wird, und Gott schenkt sie immer wieder, ist dies ein Vorschuss Gottes. Ein Schmecken der zukünftigen Gnaden, die kommen werden. Aber es ist kein allgemeiner Status des Glaubens. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei, der Mensch der Sünde,
der Sohn des Verderbens. Hier wird uns also klar gesagt, dass der Offenbarung Jesu Christi die Offenbarung des Antichristen vorausgeht. Die innere Entwicklungslinie dieser Welt führt nicht aufwärts, sondern abwärts. Der Wiederkunft Jesu geht keine Welterweckung, sondern ein großer Abfall voraus. Jesus nennt seine Gemeinde kleine Herde. Und daran wird sich bis zur Wiederkunft unseres Herrn nichts ändern. Und deshalb haben wir als Gemeinde auch nicht den Auftrag, die Kultur dieser Welt positiv mitzugestalten und an einer Werteoffensive mitzuwirken. Wir haben nicht den Auftrag, diese gefallene Welt zu renovieren, sondern wir warten auf die neue Welt Gottes, die erst in der Wiederkunft Jesu anbricht. Wir schulden der Welt keinen Beitrag zur Kultur, keine moralischen Werte. Wir schulden der Welt das Evangelium von Jesus als dem einzigen Weg zu Gott und ein Leben, das diese Botschaft bestätigt. Unsere Welt gleicht der Titanic, der Titanic, dieses große, angeblich unsinkbare Schiff. Der ganze Hochmut, der ganze Stolz, der sich mit diesem Schiff, mit dieser Titanic verbunden hat, die kann nie sinken. Dieser ganze Stolz und Hochmut ist genau der Geist dieser Welt. Wir schaffen es. Die Entwicklung, Forschung und Technik und Medizin, wir schaffen. Diese Welt wird nicht sinken, wir schaffen es. Dann merken wir, dass der Eisberg dann eben doch unsere Welt zum Sinken bringt. Und was jetzt? Wenn das geistlich unsere Situation ist, was ist dann unser Auftrag als Christen? Einen Eimer Farbe zu greifen und einen Pinsel und noch ein paar Räume schöner anzustreichen? Ist das unser Auftrag? Soll das Schiff noch ein bisschen netter gemacht werden? Nein. Unser Auftrag ist, die Leute in die Rettungsboote zu rufen. Das ist unser Auftrag. Und nicht zu renovieren auf einem untergehenden, sinkenden Schiff. Und das ist wichtig. Und ich sage es, weil wir heute ganz starke Tendenzen im Raum der Gemeinde haben. Die meinen, in die Kultur dieser Welt hineinzuwirken, um sie besser zu machen. Ohne Jesus ist das alles im wahrsten Sinne des Wortes nur Tünche. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 2, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen. Verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann erst werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wir leben also heute noch in der Zeit der Verborgenheit Christi. Und mit Christus ist auch unser Leben verborgen in Gott. Das ist noch nicht offenbar. Die Herrlichkeit und die Macht Christi sind heute noch vor den Augen der Welt verborgen. Nochmal, heute ist die Zeit des Kreuzes. Nicht die Zeit des Triumphes. Verborgenheit Christi, das bedeutet, heute ist nicht die Zeit der großen Siege, der großen Masse, nicht der Breite, nicht der Machtentfaltung. Was der Heilige Geist heute in der Gemeinde wirkt, ist kein Medienereignis, sondern verborgenes Geschehen. Wir warten völlig auf die Gnade, die uns mitgebracht wird bei der Wiederkunft unseres Herrn. Manche tun so, als könnten wir im Glauben alles schon heute haben, an Heil und Heilung, an Glück und Segen. Aber das stimmt nicht. Wir gehen heute noch durch mancherlei Anfechtungen und Leiden. Da können wir sogar mit Paulus noch seufzen. Das darf sein. Wir dürfen mal seufzen. Hin zu Gott seufzen. Wir haben noch nicht alles. Das Schönste kommt. Und ein Glaube, dessen Schwerpunkt so stark diesseits bezogen ist und der alles schon heute erwartet, dieser Glaube wird weggefegt werden von der Realität des antichristlichen Reiches, das sich heute schon anbahnt und entfaltet und vorbereitet. Das hat alles keine Verheißung. Wird alles entweder weggefegt oder in eine Pseudo-Religion dieses antichristlichen Reiches hineingeführt werden. Eins von beiden. Deshalb bleiben wir bei diesem einen Satz des Apostels Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Diese drei Dinge, und mehr wollte ich heute gar nicht sagen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch mitgebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Amen. Wir wollen beten.